Detektor FM. Zurück zum Thema.
Das ewige Eis ist heiß begehrt. Die Landmassen, die es in der Arktis gibt, sind weitestgehend zwischen den Anrainerstaaten aufgeteilt. Jetzt kämpfen sie um die Meeresgebiete. Also nicht nur offene See, sondern die sind auch teilweise komplett überdeckt mit einer nie schmelzenden Eisschicht. Wo welches hoheitliche Gewässer endet, ist eigentlich auch geklärt durch ein Seerechtsabkommen der Vereinten Nationen. Aber die Länder rund um den Nordpol können eine Erweiterung ihres Einflussbereichs beantragen. Warum sie daran ein Interesse haben, erklärt uns Christian Reichert. Er ist Geophysiker der Bundesanstalt für Geowissenschaften und Rohstoffe. Guten Tag, Herr Reichert.
Ja, schönen guten Tag.
Worauf begründet sich denn der Anspruch auf den arktischen Meeresboden und welche Länder erheben überhaupt diesen Anspruch?
Also zunächst, es gibt 5 arktische Anrainerstaaten. Das sind Russland, die Vereinigten Staaten von Amerika, Kanada, Dänemark mit der Verwaltung von Grönland und Norwegen. Die Vereinigten Staaten von Amerika haben derzeit noch gar keine Möglichkeit, ihre Ansprüche dort zu verwirklichen, weil sie das Seerechtsübereinkommen bisher noch nicht unterschrieben haben. Trotzdem gibt es eine Selbstverpflichtung der Vereinigten Staaten mit dem Ilulissat-Abkommen von 2008, wenn ich mich recht erinnere, in Grönland unterschrieben, von den 5 Arktis-Anrainern, alle Konflikte friedlich zu lösen und auf der Basis des Seerechts. Das haben also auch die Amerikaner unterschrieben. Also dies sind die 5 Player oder 4,5, sage ich mal. Und davon haben die Norweger einen Antrag bereits gestellt, die Russen als erste übrigens in 2001, der aber zurückgestellt worden ist wegen schlechter Datenqualität. Und Dänemark hat einen Antrag gestellt, die Kanadier werden voraussichtlich in Kürze ihren Antrag stellen und die Amerikaner dann erst, wenn sie endlich das Seerecht unterschrieben haben.
Dieser Antrag ist ja an Bedingungen geknüpft. Was muss man denn nachweisen, damit man eine Chance hat, neue Meeresgebiete zugesprochen zu bekommen?
Also zunächst mal, allen Anrainerstaaten gehört die 200 Seemeilen exklusive ausschließliche Wirtschaftszone. Darin haben sie alle Rechte am Meeresboden und in der Fischerei. Und wenn nachgewiesen werden kann, dass ihr Festlandsockel, und zwar im juristischen Sinne, eine bestimmte Ausdehnung hat, eine natürliche Fortsetzung untermeerisch, und sie das mit bathymetrischen Daten, mit
Sedimentmächtigkeit... Was sind das für Daten?
Bathymetrische, also Tiefendaten, okay. Genaue Tiefenvermessung, was ja in der Arktis auch nicht so ganz einfach ist. Sie haben ja schon erläutert, dass es sich um bisher dauerhaft von Eis bedeckten Gebieten handelt. Man hat das in den 60er, 70er Jahren mit Hightech-U-Booten gemacht, die Amerikaner und die Russen vor allen Dingen, dass man die Meerestiefe genau ausgemessen hat. Die ist nämlich sehr wichtig, insbesondere festzustellen am Fuß des Kontinentsockels. Dieses nennt sich Foot of the Slope oder Fuß des Kontinentsockels. Und wenn man den definiert, kann man ausgehend von dieser Position nach bestimmten Regeln diesen gesetzlichen Kontinentrand weiter hinausdehnen. Und zwar bis etwa maximal 350 Seemeilen. Da gibt es verschiedene Bedingungen und verschiedene Berechnungsformeln, auch verschiedene Begrenzungsformeln. Aber wesentlich muss man eben diese Daten wie die genaue Tiefenangabe, die Position natürlich, wo man diese Tiefe gemessen hat und die Sedimentmächtigkeiten sind wichtige Größen, die man da vorlegen muss. Und daraus kann man dann die maximale Erstreckung des jeweiligen Anliegerstaates in Bezug auf seinen rechtlichen Kontinentsockel nachweisen. Das wird einer Kommission in New York vorgelegt. Und wenn diese eine Empfehlung ausspricht und der Küstenstaat stimmt dem zu, dann ist das internationales Recht.
Okay, jetzt wissen wir also, was die Staaten machen müssen. Jetzt fragen wir uns mal, warum wollen diese Staaten das überhaupt? Ich meine, die Rohstoffvorräte in der Arktis, die sind ja eher in den flachen Küstengewässern.
Ja.
Und die sind ja sowieso schon Teil, das haben Sie uns ja gesagt, die sind sowieso schon Teil dieser Zone, die dem Staat gehört. Also warum wollen die überhaupt ihren Meeresanteil ausweiten?
Ja, also aus meiner Sicht, Sie haben völlig recht, die bisher bekannten und auch abschätzbaren Bodenschätze liegen also zu mehr als 90% bereits in diesen ausschließlichen Wirtschaftszonen, die sowieso zu diesen Küstenanrainerstaaten gehören. Und das, was darüber hinausgeht, das weiß man halt noch nicht genau. Es könnte sein, dass sich insbesondere auf solchen voraussichtlich kontinentalen Fragmenten wie dem Lomonossow-Rücken oder dem Alpha-Mendeleev-Rücken noch mineralische Rohstoffe befinden. vielleicht sogar in einzelnen Taschen irgendwelche Kohlenwasserstoffe, sprich Erdöl oder Erdgas. Aber erstens weiß man das da bisher noch nicht, das hat noch keiner nachgewiesen. Zweitens ist es, wenn man sie erforschen will, sehr teuer. Und die Gewinnung ist dann nochmal teurer. Und das alles bei den gegenwärtigen Rohstoff- und Energierohstoffpreisen lohnt sich eigentlich nicht. Aus meiner Sicht ist es reine Reputation und eine Wette auf die Zukunft, sich also ja nichts sozusagen vergeben zu müssen, indem man jetzt vielleicht schläft. Es gab ja eine zeitliche Begrenzung, bis zu der man die Anträge einreichen muss. Das heißt, es gilt immer noch. Ab Unterschrift unter das Seerechtsübereinkommen hat man 10 Jahre Zeit, seinen Antrag vorzulegen. Und deshalb kamen die Vereinigten Staaten zum Beispiel von dem Zeitpunkt an, wo sie Unterschrift leisten, noch 10 Jahre Zeit. Die Russen haben ihren ersten Antrag, der abgelehnt worden ist, 2001 vorgelegt, aber damit wird die Uhr gestoppt. Die haben jetzt ihre zweite Version vorgelegt und versuchen, die damaligen Gegenargumente mit der Datenqualität und nicht ausreichenden Argumenten eben zu schließen. Und Dänemark hat auch einen sehr umfassenden Antrag vorgelegt. Also ich glaube, es ist eine Wette auf die Zukunft, auf bisher noch nicht nachgewiesene Rohstoffe und dass vielleicht in einer ferneren Zukunft die Preise mal so hoch sein könnten, dass es sich lohnt, unter diesen schwierigen Bedingungen Rohstoffe zu fördern.
Und diese Anträge, die überlappen sich ja aber teilweise. Teilweise streiten sich mehrere Staaten um das gleiche Gebiet und um den Nordpol erst recht. Ich meine, Russland hat sogar in 4000 Metern Meerestiefe eine Nationalflagge gehisst, so wie die Amerikaner am Mond, um zu sagen, das hier ist unser Gebiet. Ist denn dieses UN-Abkommen, nach dem sich da alles richtet, ist es überhaupt geeignet, um diese Streitigkeiten zu schlichten?
Aus meiner Sicht ja. Es setzt einen rechtlichen Rahmen. Dieser Rahmen ist von 4 Anrainerstaaten durch ihre Unterschrift akzeptiert und der 5. Staat hat es durch ein getrenntes Abkommen auch gesagt, dass sie sich auch friedlich einigen wollen. Es gibt die Regeln, nach denen das dann entschieden wird und aus meiner Sicht spricht also nichts dafür, dass man sozusagen auf ungelegte Eier jetzt kriegerische Auseinandersetzungen setzt. Das ist ja manchmal in den Schlagzeilen so zum Ausdruck gekommen. Das glaube ich also wirklich eher nicht. Ich vermute, man wird es untereinander aufteilen. Die Situation ist ja noch interessanter geworden dadurch, dass Indien und China und durch die erweiterten Beobachter im Arktischen Rat, das sind ja noch eine größere Anzahl von Staaten, die da zusammengefasst sind, aber auch als Beobachter Indien und China und die Europäische Union, beziehungsweise nee, nicht die Europäische Union, Deutschland ist sogar als Beobachter drin, aber Indien und China sagen, dort gibt es einen großen Einfluss auf das Weltklima und aus diesem Grunde möchten sie da ein Mitspracherecht haben. Man sieht also, dass das Interesse an dieser Polarregion schon sehr essentiell ist, aber die 5 Anrainerstaaten direkt in Bezug auf die Rechte am Meeresboden wahrscheinlich nicht mit sich verhandeln lassen.
Es gibt
das könnte eher zu irgendwelchen Problematiken führen.
Es gibt also klimatische Bedenken und ökologische, also manche Umweltschützer fürchten auch um das Ökosystem am Nordpol und fordern eine Schutzzone, also dass diese Anrainerstaaten überhaupt keinen Anspruch darauf kriegen, sondern dass das komplett gebannt wird. Was spricht da dagegen?
Also dagegen spricht, dass es ein Rechtssystem gibt, wie wir schon mehrfach gesagt haben, und dieses Rechtssystem, das Seerechtsübereinkommen, auch einen sehr umfassenden Umweltschutzbereich hat und Regeln setzt. Natürlich kann immer befürchtet werden, dass es zu einer Katastrophe kommt. Das muss also nach allen Regeln der Kunst ausgeschlossen werden. Es gibt, wie die Norweger beispielsweise zeigen, auf ihrer Seite Technologien, die sie in der Arktis anwenden und die tatsächlich also bisher keine Verschmutzung ausgelöst haben. Tatsache ist, es ist ein empfindliches Gebiet und derzeit wird untersucht, und da werden sicherlich auch noch weitere Ergebnisse benötigt, wie weit tatsächlich auf natürlichem Wege und unterstützt durch verschiedene Maßnahmen im Falle einer Katastrophe solche Gebiete wieder renaturiert werden können. Das ist man dabei zu untersuchen und Tatsache ist, es sind sensitive Gebiete und man muss mit allen Mitteln versuchen zu verhindern, dass es zu Katastrophen kommt. Aber ich glaube auch, wenn man eine vorsichtige Nutzung ins Auge fasst, dass das wahrscheinlich technologisch machbar ist. Aber es ist bisher nichts nachgewiesen.
Über die Ansprüche auf die Arktis haben wir gesprochen mit dem Geophysiker Christian Reichert. Ich danke Ihnen, Herr Reichert, für das Gespräch.
Gern geschehen.
Alle Beiträge, Reportagen und Interviews können Sie jederzeit nachhören im Netz auf detektor.fm.